Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer interessiert bin an neuen Lösungen für die Intralogistik. Und über einen kleinen Umweg kommt der heutige Gast in meine Show. Heute ist bei mir Kevin Mahler, Mitgründer und Geschäftsführer von der Pikes GmbH, eine Tochterfirma von Wacom, eine Produktionsfirma aus dem Bereich Halbleiter oder Halbleiterindustrie. Es geht um ein spezielles Produkt und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Hallo Kevin.
Hallo Max, danke.
Sehr schön. Also ich habe euer Produkt gesehen und das hat mich kurz an diesen Roboter aus Interstellar erinnert. Aber wir haben jetzt heute die Aufgabe, auf der Tonspur sehr gut zu erklären, was euer Produkt macht. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Du hast die Chance, dich zu beweisen. Versuch mal, bevor wir ein bisschen über die Firma und Geschichte und so sprechen, ich würde gerne mal versuchen, den Hörerinnen und Hörern zu beschreiben, wie euer Gerät aussieht und was es macht und wie es funktioniert.
Ja, gern. Also wir haben im Endeffekt einen Roboter entwickelt, inklusive der entsprechenden Softwareplattform. Mit dem Ziel, dass wir in der Lage sind, in bestehenden Strukturen KLTs zu bewegen, natürlich zu transportieren, was jetzt Stand der Technik ist, aber halt auch dort einfach ja, das Ganze ohne weitere Infrastruktur zu machen, also ohne Umbau, ohne Millioneninvestitionen, indem wir einfach mit dem arbeiten, was da ist, nämlich mit dem Boden. Unser Roboter ist in der Lage, KLTs aktuell, das ist das Maß, das wir genommen haben, vom Boden aufzuheben, das Ganze auch als Stapel zu bilden, also auch wirklich daraus Stapel zu bilden, bis zu 5 Kisten übereinander und auch gesamte Stapel zu transportieren und vielleicht auch eine Kiste zwischendrin an ein Regal entsprechend abgeben zu können. Also die gesamte Lagerverwaltung, die in einem Produktionsumfeld notwendig ist, ganz ohne Infrastruktur oder in Kombination mit Infrastruktur abbilden zu können.
Du hast von KLTs gesprochen, 600 mal 400. Genau. Welche Höhen?
Aktuell 600 mal 400, da sind wir auch variabel, was die Höhen angeht. Wir nutzen gerade im ersten Live-Umfeld die Höhe 220 und 420. Das sind so die auch in Kombination miteinander. Mhm. Das ist aber eigentlich anpassbar.
Okay, und wahrscheinlich ist aber so, die 420er-Kisten können nicht 5 übereinander gestapelt werden.
Da sind wir bei 4.
Bei 4, okay. Das heißt, der Roboter hat eine Höhe von 2 Metern
genau,
ungefähr?
Genau, ein bisschen über 2 Meter ist der aktuell.
Okay, das heißt, du kannst, ich versuche es in meinen Worten zusammenzufassen, du kannst einmal Kisten vom Boden heben, du kannst ganze Stapel hochheben ja. Und du kannst, wenn du eine einzelne Kiste genommen hast, die auch zum Beispiel in ein Kanban-Regal stellen.
Ja, oder den ganzen Stapel. Du kannst auch von dem Stapel die mittlerste zum Beispiel in ein Kanban-Regal abgeben. Es muss nicht nur eine einzelne sein, also nicht nur, wenn du einzelne transportierst, sondern wir können auch aus dem Stapel heraus tatsächlich eine nehmen und diese übergeben.
Okay. Ich fange natürlich sofort an, in der Blocklagerlogik zu denken. Wenn du jetzt das Maß hast von den Kisten, 600 mal 400 das Grundmaß, wie groß ist dann der Roboter und was für Flächen braucht man, um, sag ich mal, 4 Stapel nebeneinander zu stellen?
Also du hast im Endeffekt immer 30 Zentimeter nochmal, das ist die Beinbreite. Ne? Das Bein ist aktuell 30 Zentimeter breit und das ist sozusagen auch den Weg, den du rings um die Kiste benötigen würdest, um halt so ein Lager bilden zu können.
Okay, also das ist echter Logistik-Nerd-Talk. 30 Zentimeter in beide Richtungen, also ja, X und
genau.
Y. Richtig. Okay. Gut, das habe ich verstanden. Was für Gewichte könnt ihr handeln?
Also wir sind insgesamt in Summe bis auf 150 Kilo können wir transportieren.
Ne? Aber pro Stapel dann?
Pro Stapel, genau. Mhm. Einfach auch das Maß, weil das ja auch eine gewisse Kooperation mit dem Mitarbeiter haben soll und alles, was über 25 Kilo auch pro Kiste geht, wird dann halt auch außerhalb zu handeln. Das Prinzip ist einfach nicht nur ein komplett autonome, sich selbst organisierende Einheit zu haben. Gerade im Produktionsumfeld ist es wichtig, mit dem Mitarbeiter zu arbeiten und auch die Möglichkeit der Interaktion zu geben. Und wenn du da mit höheren Gewichten als 25 Kilo arbeitest, wird es schwierig.
Mhm, aus Arbeitsschutzgründen. Okay, und jetzt wird es richtig tricky. Beschreib mir mal, wie das funktioniert, wenn du einen 5er-Stapel Behälter in eurem Roboter drinnen hast und du musst den mittleren abgeben.
Ja, relativ simpel. Wir haben 4 einzelne Beine. Diese Beine können erstens einzeln jeweils angesteuert werden, sind ein Allradantrieb. Das ist erstmal wichtig. Damit können wir halt darauf nicht in perfekten Umgebungen fahren. Zwischen diesen Beinen befinden sich entsprechend dann Plattformen. Wir haben drei Plattformen im Endeffekt in unserem System. Und diese drei Plattformen können wir untereinander individuell und einzeln bewegen. Das heißt, wenn wir diesen Stapel mit 5 Kisten nehmen, greifen wir relativ weit unten den Stapel, greifen mit der obersten Plattform, zum Beispiel die obersten 2 nochmal, heben die nach unten oder heben die ab, die wir abheben wollen und gehen dann auf die mittlere Plattform, können wir sie absetzen, weil da ist so eine Schiebemanipulationsvorrichtung, ähnlich wie bei einem AKL, können es dort absetzen und dann ein Regal rausgeben und wieder auch reinziehen.
Okay. Und ganz blöde Frage, wenn ich jetzt aber 5 in dem Stapel habe, kann ich auch die unterste abgeben?
Ja, du kannst auch die
unterste abgeben. Das heißt, du hast diese Manipulationstechnik hast du auf allen 3 Ebenen?
Nein, wir brauchen nur die mittlere, weil wir bis ganz runterfahren können. Wir können die in so hohen Bewegungen machen, dass wir die mittlere, die manipulieren kann, auch bis zum Boden fahren können. Und damit könnten wir auch die unterste Kiste rausgeben.
Okay, da habe ich gerade einen Denkfehler gehabt, weil du praktisch, wenn du die unterste abgeben willst, die obere der 3 Ebenen zum Hochheben wieder der 4 Kisten nimmst.
Genau.
Okay. Ja, cool. Also jetzt weiß ich wieder sozusagen, ich fand das auf jeden Fall smart. Ich hoffe, es ist halbwegs rübergekommen. So, jetzt haben wir euren Interstellar TARS-Roboter verstanden. Wenn du jetzt das mit so klassischen Infralogistik-Zahlen bewerten musst, also wie viele so Behälterpräsentationen schafft ihr oder was für Geschwindigkeiten könnt ihr fahren, kannst du da so ein bisschen Gefühl dafür geben?
Ja, also wir sind von der Geschwindigkeit, was fahren ja wie andere AMR auch, 1,5 Sekunden, Meter pro Sekunde, in denen sich das bewegt. Wir haben mal ausgerechnet, dass wir, ja, kommt darauf an, wie weit die Wege sind. Ne? Dadurch, dass wir mehrere Kisten transportieren können, kannst du schon um die 100, 120 Behälter dementsprechend pro Stunde auch fahren und bewegen. Lagerbildung, wenn er nur in dem Bereich ist, wo er ein Lager bildet und vielleicht so ähnlich wie ein Autostore funktioniert, mit Pick and Place geht auch entsprechend mehr. Das ist so die ungefähre Anzahl, die wir da haben.
Okay, aber wahrscheinlich schon ein Tick natürlich niedriger als, also wenn ich jetzt im Vergleich mit Autostore oder so, das ist nicht vergleichbar. Nein,
das ist nicht vergleichbar.
Das heißt aber auch, weil ihr, da kommen wir gleich drauf, in einer anderen Umgebung unterwegs seid, beispielsweise Produktionsversorgung, geht es eher um die Kombination, bisschen vorsortieren, puffern und auch wieder dann in der richtigen Reihenfolge an die Produktionsstelle zum Beispiel liefern.
Korrekt, weil so als Hauptzielgruppe ist jetzt auch genau die bisher von diesen ganzen Automatisierungslösungen irgendwo ein bisschen ausgeschlossen waren, der kleinere Mittelstand. Ne? Wir sind jetzt nicht der gehobene Mittelstand, der sehr viel schon investiert hat auch in Infrastruktur, sondern wir wollen auch die adressieren, die vielleicht an dieser Schwelle stehen und eben nicht mehr den Mitarbeiter finden und eben noch nicht die riesige Digitalisierung haben, sondern die bisher bei diesen ganzen Lösungen immer unter das Radar fallen, weil es zu teuer war, weil sie nicht das Know-how haben, weil sie keine riesigen IT-Abteilungen haben. Deswegen ist da so ein bisschen auch unser Fokus in erster Linie auch drauf gekommen. Die anderen, hat sich dann rausgestellt, finden es trotzdem interessant, die schon Fördertechnik haben, die Erfahrung haben und das Ganze einfach gleich mitnutzen können.
Ja, ich bin sowieso kein Fördertechnik-Freund. Deswegen, das hat man zwar, das ist schick, das hat man so, aber hat aus meiner Sicht viele Nachteile. Ja. Tatsächlich ist es so, ich verstehe, dass ihr dieses Kundensegment adressiert. Tatsächlich ist es aber so, deswegen würde ich gerne versuchen, ein bisschen in die Financials noch einzusteigen. Mhm. Wenn ich eine gewisse Leistung brauche, brauche ich ja auch immer mehr Geräte. Und die Leistung, die man im Alltag auch für sowas braucht, also sage ich jetzt mal, du hast eine Produktion, 1000 Quadratmeter, irgendwie ein Lager, wo viele Kisten stehen und dann hast du vielleicht 10 Stellen, die du andienst und musst die Behälter dorthin bringen und wieder abholen.
Ja.
Mit eurem, wie heißt der Roboter, Pike?
Ja, Pikes ist die Firma,
Pikes
der Roboter. Die ganze Solution heißt Warehouse Anywhere.
Warehouse Anywhere, okay. Also wenn der Mr. Anywhere das alles machen soll, dann schafft es ja auch nicht einer alleine, sondern dann brauchst du vielleicht 3 oder so für eine Produktion oder was erwartet ihr da?
Also das ist also aktuell aus dem Umfeld, in dem wir uns befinden, würden wir mit 2 bis 3 Robotern 4000 Quadratmeter aktuell andienen können. Das hängt ein bisschen auf das Produktionsumfeld natürlich an. Das geht dementsprechend bei 1000 Quadratmetern, je nach Fläche, nach Vermögen und welche Art von Produkten da auch runterfallen, sind Serienteile oder die Customized Parts, reicht auch vielleicht einer. Und das ist das Schöne, du kannst skalieren. Du kannst mit einem anfangen. Unser Ziel ist es auch, in kürzester Zeit erste Prozesse wirklich auch zu nutzen, innerhalb von 48 Stunden vielleicht schon erste Transporte, erste Übergabepunkte manuell durchzuführen und dann zu wachsen und zu skalieren. Also ich fange mit einem an, gucke, ob das Prinzip auch funktioniert und danach kann ich einfach erweitern und erweitern, je mehr Automatisierung ich vielleicht auch in meine Produktion bringen will.
Und was kostet mich dann der erste?
Ja, das hängt ein bisschen drauf an, ab, wie dein Umfeld ist. Und es ist auch die Frage, es gibt verschiedene Modelle. Entweder ein Kaufmodell, da sind wir schon im über 100.000 Euro Bereich, da bin ich ganz ehrlich. Aber es sind auch Mietmodelle, wo man sich ähnlich wie den Logistiker, den man jetzt sich vielleicht leistet oder vielleicht auch irgendwann leisten muss, entsprechend das über ein Mietmodell auch abwickeln kann.
Okay, aber ich sage jetzt mal einfach nur, wenn ich ungefähr 100.000 oder ein bisschen über 100.000 bin, dann ist es tatsächlich so, dass du natürlich als Firma, wenn du dann drei brauchst, das musst du auch erstmal im Kreuz haben. Das musst du
im Kreuz haben, natürlich.
Ja, das ist ja auch, wenn man sich mit anderen AGV oder mit anderen Anbietern unterhält, dann ist es ganz oft, ja, fängst mit einem an und so und dann, ja, was kostet der? Ich habe gerade jetzt mit Felix auch gesprochen, die diese Gabel-Zinkensysteme machen. Ja, 70.000, ja, okay. Das ist natürlich schon auch immer ein Wort. Also dementsprechend, ich verstehe den Ansatz. Die Frage ist, wie klein wirklich die Kunden sein können, die man mit sowas automatisiert.
Ich denke, es hängt drauf an. Gerade die kleineren sind tatsächlich eher so die OPEX, ne? Deswegen eher das Mietmodell vielleicht das Interessantere, wo man das auch probiert und sieht, wie der Return on Investment ist. Dann gibt es natürlich die größeren, das sind dann eher die investieren wollen. Da gebe ich dir recht, das sind dann Sachen, wo dann auch ein Kauf einfach irgendwo notwendig ist. Was du nicht unterschätzen darfst, ist, bei allen anderen AGVs oder was, das brauchst du halt eben dann noch das Regal dazu. Du brauchst im Zweifel noch den Umbau dazu, den passenden Hallenboden, dass du ihn überhaupt nutzen kannst. Gerade auch mit den Staplerzinken, ne, automatisiert, die Wegbreite, dann auch die Ebenheit. Das ist das Erste, was du immer gefragt wirst, wie ist denn dein Boden beschaffen? Das fällt bei uns sozusagen flach.
Okay, also das heißt, du bist schon in der richtigen Stimmung für die Logimat nächste Woche. Wenn dann die harten Fragen kommen, hast du gute Antworten.
Ja, genau.
Sehr gut. Was ich noch nicht ganz sozusagen verstanden habe, ist das Thema, also wir haben jetzt ja gerade Hardware drüber gesprochen, Kosten auch ungefähr. Warum bin ich kein Fördertechnikfreund? Weil mich stört, dass ich heute ein Materialflusssystem plane. Es muss dann ewig lang gut funktionieren und keiner langt es an. Und immer, wenn man es anlangt, kostet es 10.000 Euro. Ja. Ohne dass man irgendwas dazu baut. Wie funktioniert die Software-Steuerung von dem Gerät? Frage 1.
Ja, Frage 1. Es ist im Endeffekt quasi eine Mini-WMS, was dazugehört. Das Ganze ist auf Kartenoptik im Endeffekt gemacht, dass du auch jederzeit komplett flexibel deine Lagerorte und deine Bereiche ändern kannst. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Heute ist eine Maschine dort, morgen möchtest du dort eine Maschine haben, dann eine Fördertechnik umzubauen oder irgendwas. Würde über nicht nur softwaretechnisch Änderungen mit sich bringen, sondern auch handwerkliche Thematiken. Nein, also das ist gerade so, dass du diesen Bereich entsprechend von heute auf morgen ändern kannst. Heute ist ein Lagerbereich, ein Lagerort, eine freie Fläche hier. Morgen ist sie dort. Ich kann sie markieren. Ich kann sogar Vorschläge kriegen, wo ist bei mir eine freie Fläche. Heute ist es ein Viereck, morgen ist es ein L oder vielleicht sogar ein Kreis, weil es gerade notwendig ist. Dort, wo einfach auch gerade freie Fläche ist. Und das ist auch so dieses Kernziel. Wir nutzen die freie Fläche, die vorhanden ist und nicht die, die jetzt zusätzlich noch angebaut werden muss.
Und wenn du sagst, es ist ein Mini-WMS, die Bestandsführung ist dann in eurem Prototypenkunden, ist dann bei euch oder macht er die selber und er fordert Kisten an oder wie ist da die Idee?
Auch das kommt das Thema an. Es gibt Kunden, die haben den WMS. Dann ist das Prinzip eigentlich, ich docke mich an und nehme entsprechend die Befehle. Dann ist vielleicht ein Flottenmanager, der dann oben funktioniert und wir machen Vorschläge und dann muss es natürlich über eine Schnittstelle, ne, API First, irgendwie einfach machbar sein, Lagerbereiche, Orte anzulegen. Wenn das aber nicht der Fall ist, mögen wir die Bestandsbewertung natürlich auch mit anbieten. Wir brauchen das natürlich dann im Rucksack, wenn nichts vorhanden ist, um zu wissen, was befindet sich wann, wo, in welcher Kiste. Es ist ja auch das Ziel, dass wir das relativ einfach und schnell auch wieder abrufen können und sagen, hol mir Material so und so. Und das System muss wissen, was in welcher Kiste sich befindet.
Okay. Was ich noch nicht ganz mir vorstellen kann, ist, wie so ein Setup von so einem System ist. Also Autostore ist es so, ich habe 10.000 leere Kisten, die stelle ich in den Port und sage, das ist die Kiste 4001 und dann scanne ich sie ein und fährt sie weg. Bei euch, ich sage mal, ich designe in einer Fläche irgendwie ein kleines Blocklager und dann habe ich eine Quelle im Wareneingang vielleicht noch und ein paar Senken in der Produktion. Wie kommen dann die Behälter in den Umlauf? Baue ich da selber die Stapel oder macht ihr das? Nein. Oder wie beschreibt das mal ein bisschen?
Genau, also im Endeffekt ist es ähnlich wie jetzt bei deinem Autostore. Du hast eindeutige Behälter. Es ist die Frage, ob du bestehende Behälter einfach markierst, dass wir sie irgendwie lesen können mit der Kamera oder ob du extra definierte, markierte Behälter eben dir auch anschaffst. Und dann ist es genauso, du machst einen Wareneingang in einen Behälter rein und dann ist der Roboter dazu in der Lage, diese Fläche, die er weiß, die als Lager entstehen soll, das Ganze abzuholen, dorthin zu transportieren und aufzubauen. Wenn er mehrere hat, nimmt er einen Stapel mit. Er kann aus mehreren Wareneingängen im Endeffekt die Logik sich selber aufbauen, wie dein Autostore, wo er gerade im Endeffekt freie Fläche hat, wo noch ein Stack frei ist, dementsprechend das zu bauen und weiß jederzeit, was sich dann in welchem Stapel irgendwo befindet. Mhm. Also es ist gleiche Logik, nur ohne Regal.
Okay, das heißt, ihr baut aber eigentlich praktisch die verschiedenen Zonen, wie ich es vorher gesagt habe, auf,
ja,
und befüllt sie dann aus einer initialen, sag ich mal, Stelle. Genau. Und dann verteilt die euer Roboter, und wenn die Kisten dann alle leer sind, dann bringt er die später vielleicht wieder zum Wareneingang und befüllt sie.
Ja, oder du musst es im Produktionsumfeld sehen, nach jedem Produktionsschritt entsteht ein Material. Und das muss auch im Zweifel, wenn es nicht auf die nächste Maschine kann, irgendwo zwischengelagert werden. Also das ist immer so, in einem Produktionsfeld, da kommen wir ja auch in gewisser Weise her, nach jedem einzelnen Schritt ist noch nicht klar, kann ich auf die nächste Maschine? Was mache ich mit dem Produkt? In der Vergangenheit ist es, das war unsere Schmerz, ist das Material irgendwo in der Halle verschwunden. Irgendwo hat es jemand hingestellt, irgendwo hat es jemand gesucht, gewartet, und weil es nirgendwo sauber gelagert war. Und das kann dementsprechend nach jedem einzelnen Arbeitsgang zwischengepuffert werden, bis es dann irgendwann mal vollendet wird und dann vielleicht in ein Lager kommt oder auch bis zum Versand vielleicht dort wartet.
Mhm. Eine Frage habe ich vorher vergessen zu fragen, Thema Bin-Behälter.
Ja.
Ist es egal, was für ein KLT, oder habt ihr da spezifische Vorgaben für die Behälter?
Nein, wir haben jetzt die verschiedensten klassischen standardisierten KLTs getestet. Dementsprechend maximal, wenn ist es so, wir haben unsere Greifer, die da drin sind, die wir anpassen an das jeweilige KLT, aber das ist einfach nur ein Bauteil, was wir individuell anpassen können.
Okay, aber keine Drehstapelbehälter, sondern nur welche, die immer gestapelt werden, oder?
Aktuell ja.
Okay, ja. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Thema Software zurück. Punkt 1, Lizenzgebühren, ähnliches pro Roboter, pro Used Bin, oder wie ist das?
Aktuell ist es pro Roboter gedacht. Pro Used Bin ist noch nicht im Pricing vorgesehen.
Ja, ich will auch keine Beispiele geben.
Nein.
Also das heißt, ich bin ja immer froh, wenn ich es bezahlen kann. Okay, pro Roboter ist dann was für eine Lizenzkost pro Monat?
Ja, da bist du so, da bist du im 100 Euro, 200 Euro Bereich aktuell dabei.
Okay. Das Systemdesign und Anpassung im Materialfluss, das wollt ihr nicht ihr machen, sondern das soll der Kunde machen.
Genau.
Ist schon die Idee, dass die dann so einen eigenen Warehouse-Planner haben, oder?
Genau, die kriegen im Endeffekt planmäßig ein Tablet in die Hand, wo wir die Halle abscannen, müssen wir machen. Wir scannen die Halle ab. Damit können wir dann dementsprechend aus einem vormodellierten Bereich entsprechend ein Hallenlayout machen. Und dann ist der Kunde direkt in der Lage, entweder freie Flächen, die er kennt, vorzugeben oder vielleicht auch Vorschläge zu kriegen. Wir haben hier festgestellt, hier ist freie Fläche, weil wir das Ganze abgefahren haben. Hier könnten wir mögliche Lagerbildung einfach stattfinden lassen.
Mhm. Bevor wir jetzt noch zum Thema Kunden oder Beispielkunden und Projekte kommen, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Was ist so der Gedanke dahinter? Ja.
Also 2017 hatte ich im Rahmen einer anderen Firma, also bei Wacom damals die Aufgabe, ich sollte die Intralogistik neu machen. Aufgrund, wir haben Stunden, zwei Leute pro Schicht haben nichts anderes getan, als Material zu suchen und Werkzeug zu suchen. Die Idee war, das einfach über einen Roboter laufen zu lassen. Also habe ich geguckt, was kann man für AMRs kaufen und wie kriegen wir die integriert? Und aus diesem kleinen Idee ist ein riesiges Projekt geworden. Ein Projekt geworden, wo wir mit unseren Partnerfirmen, damals Viastore und MPTV, einmal ein WMS neu eingeführt haben, wo wir das MES neu eingeführt haben. Wir erstmal definiert haben 2017, wer übernimmt überhaupt in einem Produktionsumfeld welche Funktion. Danach haben wir Regale gekauft, danach haben wir Roboter gekauft, danach haben wir eine neue Halle gebaut. Wir haben eine neue Logistik gebaut und wir haben für dieses Projekt, was uns wirklich sehr, sehr viel Produktivität gebracht hat, über 30% am Ende, aber mal schön 15 bis 17 Millionen Euro damals investiert. Und das als kleiner Mittelständler mit damals 200 Mitarbeitern, war das einfach eine immense Summe, um das hinzukriegen, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein, ne? Weil wir viele Customized Parts haben, eben keine Serienfertigung, keine Verkettung, sowas gar nicht möglich ist, weil jedes Produkt unterschiedlich durch die Fertigung geht.
Mhm.
Und damals haben wir das Ganze eingeführt, sehr erfolgreich, Aber wir haben uns gedacht, das muss doch auch einfacher gehen. Es kann sich nicht jeder leisten, diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen. Es kann nicht sein, dass so ein Projekt über 2 Jahre dauert, bis man im Endeffekt überhaupt so eine Lösung haben kann, dass man die ersten Benefits davon erzielt. Und daher kommt eigentlich diese Idee, die wir mit Pikes hatten, nämlich wir müssen das einfacher machen und auch einen Zugang geben für kleinere Unternehmen. Ja, da ist auch ein Investmentbereich drin oder ein OPEX-Bereich mit drin. Aber einfach die Rahmenbedingungen, die sonst immer gern unterschlagen werden, die Opportunitätskosten für Suchen nach Material, die Projektlaufzeiten, die man dafür normalerweise investieren muss, ohne erste Erfolge zu haben, die muss man auch mal berücksichtigen in dem Fall, was es dann vielleicht auch im preislichen Segment wieder anders macht. Weil wir wollen innerhalb von 48 Stunden die ersten Ergebnisse haben, dass wir zumindest erste Transporte machen, erste Lagerbau bilden können.
Und wenn du sagst, ihr habt 15 bis 17 Millionen Euro Investitionskosten gehabt,
ja.
War das von Anfang an geplant oder seid ihr da reingegangen und habt zwischendrin gemerkt, oh, jetzt fehlt es noch? Ich frage deswegen, weil ich war auch mal bei so einem Logistik-Hardware-Software-Startup beteiligt und das ist komplex, das von ganz gut bis echt marktreif zu bringen.
Ja, also bis dato hatten wir diese Halle, die neue Logistik mit 2 AKL-Gassen nicht geplant gehabt. Die kamen noch on top obendrauf. Die haben wir damals neu noch extra bauen müssen. Also das war nochmal so 9 Millionen, die extra kamen, die ursprünglich nicht geplant waren.
Und die Roadmap, also wie lange habt ihr dann gebraucht? Also heute, wenn jetzt ein so ein Roboter ausgeliefert wird, ist er marktreif und funktionsfähig beim Kunden?
Aktuell noch nicht. Wir sind in der Vorserienreife. Wir sind gerade das Ganze, wir nehmen die gerade live bei. Unter anderem laufen sie jetzt in der Produktion bei Wacom. Das ist so der erste, wo sie auch wirklich darauf getestet werden, dass Kinderkrankheiten und alles entsprechend auch wirklich weg sind, weil wir einfach da ein reales Produktionsumfeld haben und nicht irgendwo in einem Labor irgendwo unterwegs sind und nur uns Kisten hinstellen und so könnte es in der Produktion sein. Nein, sie werden gerade jeden Tag getestet im realen Produktionsfeld und wir wollen bis Ende Sommer ist dann der Fall, dass die Serienreife entsprechend da ist, dass wir dann entsprechend auf dem Markt weitere Pilotkunden bedienen können. Da haben wir auch die ersten Gespräche und es wird so gegen Mitte diesen Jahres soll es dann soweit sein, dass wir es für den breiten Markt auch anbieten können.
Okay, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also seid nicht traurig, wenn es dann doch Ende des Jahres wird.
Also nein.
Wäre gut, wenn es der Business Case im Kreuz hat.
Das hat er im Kreuz, ja. Definitiv. Weil wir wissen, es geht jetzt nicht so schnell. Wir haben einige größere Interessenten, die jetzt gerade mit uns auch Kooperationen anfragen. Aber das muss halt auch teilweise wirklich am Markt auch evaluiert werden. Das ist mir mehr als bewusst.
Ja, es muss am Markt evaluiert werden und auch sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Boden hat niedrigere Voraussetzungen und braucht nicht so eine hohe Qualität wie jetzt vielleicht für ein paar andere Systeme. Das ist positiv, macht es aber dann im alltäglichen Leben halt auch einfach tricky und ist eben kein Labor.
Genau.
Deswegen
drücke
ich euch die Daumen, dass ihr da lang genug den Atem habt, das dann auch wirklich final auf die Straße zu bringen. Gibt es heute Wettbewerber, die ein ganz ähnliches Prinzip haben oder die vielleicht, sag ich mal, ähnliche Logik haben?
Also ich kenne keinen, nicht im Produktionsumfeld. Es gibt natürlich Roboter, die mehrere Kisten transportieren können, aber mit Infrastruktur, so wie wir ihn haben, gibt es für mich keinen aktuellen Wettbewerber. Auch in China, was ich bisher gesucht habe, ist jetzt nichts direkt auf dem Markt, wo ich sage, ja, das ist jetzt irgendwas, was genauso ist wie unseres.
Also mir erschien es auch neu, als ich es gesehen habe.
Ja.
Vielleicht nochmal, was sind jetzt die konkreten Kundensegmente, die ihr angehen wollt ab Herbst?
Ja, also konkret ist es wirklich das Produktionsumfeld per se, also alles dort, wo Teile produziert werden. Das kann im Elektronikbereich sein, das kann im mechanischen Bereich sein. Es ist jetzt nicht per se das Warehouse. Wir sind jetzt nicht sagen, dass wir ein Spezialist sind und wollen irgendwas in irgendwelchen Warehouses aktuell ablösen. Das ist auch nicht die Zielgruppe, sondern wir gucken da, wo heutzutage noch bei uns produziert wird. Es gibt viele kleinere mittelständische Unternehmen, auch im Spritzgussbereich, die Formteile herstellen, die aber aktuell noch sehr, sehr viel manuell unterwegs sind. Da gibt es eine große Bandbreite. Also in den letzten Jahren hatten wir zu Besuch von kleinsten Spritzgussunternehmen über Metallunternehmen bis hin zu großen Unternehmen wie Chanel, die da waren, oder auch Tesla, die gleichen Probleme nach wie vor hatten und noch nicht wussten, wie sie ihre Produktion sauber organisieren. Aber es ist nicht mehr per se das Segment, sondern die kleineren Produktionsunternehmen.
Also da habe ich, glaube ich, da hätte ich ein Sales Lead für später dann. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie sieht so ein Projekt aus? Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, sag, das ist genau das Ding. Ihr sagt innerhalb von 48 Stunden die ersten Savings, ja. Aber wie lange bis der erste Roboter steht? Und bitte beschreib mir das Projekt mal ein bisschen.
Ja.
Wie würde das zum Beispiel bei mir ausschauen, wenn ich jetzt die Hauspost hier nach vorne fahren will bei mir?
Okay, wenn du die Hauspost fahren willst. Also erstens, wenn wir denn in Kontakt waren, würden wir dich kurz besuchen kommen, dass wir uns das Case zumindest mal angucken, in welchen Bereichen es ist. Wir würden das Projekt noch mal im Detail durchsprechen, einfach auch vorstellen, was ist denn eigentlich die Leistung und welche Möglichkeiten bietet das. Und wenn wir dann auch sagen, okay, das ist es, dann wird man in eine Projektphase gehen. Die Projektphase ist dann aber dementsprechend so gestaltet, dass wir das Projekt vielleicht bei dir sogar schon direkt vor Ort einen Roboter mitbringen, weil wir haben ja welchen da. Und so sagen, okay, in der Zeit werden wir vielleicht die Halle gerade scannen, deinen Bereich scannen, wo das Ganze laufen soll. Machen wir das als allererstes, dann machen wir vielleicht die ersten Transporte von A nach B, die wir in einem festen Bereich definieren und unterhalten uns dann in die jeweilige Ausbaustufe, wie wir miteinander arbeiten wollen. Das heißt, während wir uns unterhalten im Besprechungsraum, dass die ersten produktiven Schritte vielleicht schon ganz, ganz einfach, sei es Leerguttransport, sei es irgendwas Ähnliches, schon stattfinden.
Und braucht ihr oder habt ihr eine Simulation oder macht ihr das, wir gucken mal, was passiert?
Nein, also im Endeffekt, wir sind gerade dabei, die Simulation wird gerade im Hintergrund aufgebaut, dass wir auch mal an Wegen, du kannst deinen Plan, entsprechend deinen Hallenplan anzeichnen und danach werden wir natürlich auch eine Simulationsberechnung mitmachen können.
Mhm. Ist auch Kartonagenhandling irgendwann geplant?
Noch nicht. Noch nicht.
Ja, ja, Fokus ist wichtig.
Genau, also, wichtig. Wir fangen jetzt erstmal eins, das ist uns auch wichtig, wo das Spannende ist, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, es driftet immer gleich in all möglichen Dimensionen ab. Wir haben erstmal gesagt, Feature Freeze, wir machen das eine bitte erstmal fertig. Es gibt schon viele Ideen, mal eine Größenvarianz, vielleicht auch, dass wir einen größeren Behälter ein paar Zentimeter länger machen, weil der typisch ist. Okay, aber ich würde mich gerne erstmal auf Behälter konzentrieren und nicht gleich auf alle möglichen Varianten.
Ja, ja, das ist absolut nachvollziehbar. Du hast jetzt gesagt, aktuell seid ihr bei Vacuum im Einsatz. Ist es ein Roboter? Wie viele sind es?
Nein, aktuell haben wir zwei im Roboter. Zwei werden jetzt noch gebaut. Liegt auch daran, dass wir den einen immer wieder mal entführen für Messezwecke. Mhm. Das ist jetzt einfach da. Es gibt Evolutionsstufen. Wir haben angefangen mit einem Prototypen, der dann im Einsatz war. Sind bei der Nullserie, jetzt werden zwei weitere, die nochmal serienreife getestet werden und deswegen werden da gerade noch welche gebaut und wir haben noch zwei, drei andere Leads gerade, wo wir in die Vorprojektphase gerade reingehen, die das bei sich in ihren Umgebungen testen wollen. Einfach, da ist nochmal eine andere Halle, da ist nochmal ein anderes Metier, um da halt auch die Erfahrung noch draus zu sammeln.
Okay. Also eine Erfahrung, die wir in dieser Autostore-Welt gemacht haben, ist, dass gibt es ja praktisch, du hast ja einmal den Router oder Planner, der den Verkehrs steuert und dann hast du ja die ganze Steuerung der Einzelroboter. Aber was ich halt vor allem so interessant finde, ist, dass alle Systeme weltweit eigentlich mit der gleichen Software laufen. Mhm. Und das heißt, wo wir angefangen haben, da kannte sich ja auch noch keine Sau aus.
Ja.
Da kamen schon noch viele Verbesserungen rein. Da habe ich dann auch gerne Lizenzgebühren bezahlt, weil ich praktisch von Verbesserungen, die woanders auf der Welt implementiert wurden, auch profitiert habe.
Ja.
Und wie ist da die Idee, das softwaretechnisch bei euch zu machen?
Also es ist wichtig, es muss einen festen Core geben, der weltweit, wie du es gesagt hast, für alle Roboter im Endeffekt selber geht. Natürlich kannst du Individualanpassungen vielleicht haben, die über einen API funktionieren. Aber du musst halt immer wieder ein servicetechnisch einfach nutzbares, upgradebares System haben. Jetzt kommt genau der Punkt. Ja, es gibt ja verschiedene Modelle in dem Zusammenhang, zu sagen, über Wartungs- und Serviceverträge immer die Upgrade-Fähigkeit zu haben. Ich habe aus meiner Erfahrung festgestellt, von meinem WMS, ich habe ganz, ganz viel Know-how in den letzten Jahren und Verbesserungen reingebracht, die jetzt mittlerweile Standard sind. Die ich aber gar nicht nutzen kann, weil so ein Upgrade von so einem System einfach unglaublich teuer ist. Und deswegen sage ich dir, Kern muss für alle Roboter ähnlich sein. Was man dann für Endanwendungen drauf machen kann, ist dann eine ganz andere Situation. Aber dass du halt auch von dem profitieren kannst, was andere vielleicht für Erfahrung haben. Das Prinzip ist schon so gedacht, auch über ein Lizenzmodell dazu gehen.
Und warum muss dann nur der Kern gleich bleiben und man kann den nicht ausweiten? Und wenn man jetzt da irgendwie eine andere Anwendung dazu baut, baut man das so mit ein?
Ja, du kannst der Kern ist erstmal die prinzipielle Software. Und wenn du Erweiterungen hast, können die mit reinkommen. Also es ist dann aber ähnlich, muss es wie ein Puzzleteil im Endeffekt angeschlossen werden. Vielleicht will das auch keiner haben. Vielleicht will jemand auch die Erfahrung nicht sammeln und das Geld haben, das Geld dafür investieren. Ich sehe dieses Prinzip einfach, ein Grundsystem, was funktioniert und dann natürlich selbst angebotene Verbesserungspotenziale ist einfacher und auch für den Kunden frei wählbarer.
Ja, weiß ich noch nicht genau, ob ich da ganz dabei bin. Gut. Aber muss man dann einfach sehen, was Erfolg hat.
Ja.
ist auch, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt entscheidend. Tatsächlich, über was ich noch nachgedacht habe, also wenn ich jetzt so die KPIs sehe, ich bin eine Firma im Produktionsumfeld, habe 1000 Quadratmeter, dann brauche ich einen Roboter, investiere 100.000 Euro und 200 Euro Lizenzkosten pro Monat. So, das sind eigentlich die Hard Facts.
Ja.
Da könnte ich mir schon vorstellen, ist wahrscheinlich der Markt groß genug.
Ja,
also das hört sich nach einem stimmigen, sag ich mal, KPI-Set an.
Ja.
Jetzt habe ich natürlich ein bisschen überlegen, eigentlich müssten wir, also entweder müssten wir natürlich alle Produkte, die ihr braucht, liefern, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich seid ihr sogar für viele unserer Kunden geeignet. Das heißt, ihr müsst dann so ein Sponsoring, also so eine Werbetafel oben drauf auf den Taxis. Ja? Dass man dann immer heute Kugellagerangebot bei Ludwig Meister.
Okay, wir haben 4 verschiedene Displays drin, die können wir auch immer eins als Werbebanner mitlaufen lassen.
Ah, also, sehr gut.
Das ist
sehr
kein
gut.
Thema. Vielleicht kann der auch irgendwann bei dir die Führung übernehmen, das wäre auch eine Option.
Ja,
ein Sprachmodell, dass er einfach die Führung übernimmt.
Ja, genau. Also solange er nicht die Treppe runter muss,
soll mir das
recht sein.
Wir können nur eine Stufe gehen, eine Treppe schaffen wir nicht. Eine Stufe wäre machbar,
eine
Treppe nicht.
Ja, da macht ihr dann ein Bein kürzer und fahrt hoch.
Genau, wir können ein Bein. Wir können ja eben statt, dass wir die Plattform bewegen, sagen wir machen die Plattform fest und können die Beine bewegen. Und dann kannst du Stück für Stück auch über eine Stufe gehen.
Okay.
Ja.
Aber Feature Freeze ist nicht bei den ersten 5 Kunden gedacht, oder?
Das ist jetzt nicht so gedacht. Also das funktioniert schon so oder so. Du kannst es einzeln ansteuern. Muss auch sein, dass du im Zweifel an der Hanglage im Endeffekt einen Ausgleich bringen kannst. Wir können sozusagen das Glas Wasser im Mittelpunkt lassen, indem wir sowohl links als rechts über alle Plattformen auch einen Ausgleich machen können.
Okay, siehst du mal, das ist doch nochmal eine gute Info zum Schluss.
Ja.
Ich habe erstmal einen guten Überblick. Ich drücke euch die Daumen. Der Podcast kommt jetzt nach der Logimat raus. Wir sind knapp davor, aber ihr werdet sicher eine gute Logimat gehabt haben, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ja. Ich drücke euch alle Daumen und tatsächlich, wenn es da das ein oder andere Produktionsunternehmen bei den Hörerinnen und Hörern gibt, ich stelle gerne Kontakt her und gerne allgemein Feedback an max@supplychainhelden.de und dann sage ich, Kevin, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Gerne, gerne. Dann noch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao.